Playback.
Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Intelligente Videoüberwachung bei der Polizei. Ihre Geschichte und Gegenwart waren Thema der Veranstaltung des Instituts für Bürgerrechte und öffentliche Sicherheit e.V., dem Herausgeber der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei, CILIP, die am 19. Juni 2024 in Berlin stattfand. Wir hören zunächst Jens Helterlein, der über die Entwicklung der biometrischen Gesichtserkennung spricht, und anschließend Tabea Luis über das Pilotprojekt der algorithmischen Videoüberwachung in Hamburg.
Damit es ein allgemeines Verständnis davon gibt, über was ich jetzt überhaupt rede, was ist biometrische Gesichtserkennung? Also grundsätzlich geht es eben natürlich darum, dass ein Gesicht erkannt werden soll, und zwar auf Basis des Abgleichs oder des Vergleichs von zwei digitalen Aufnahmen dieses Gesichts. Und digital ist wichtig, weil das Verfahren grundsätzlich immer so funktioniert, dass jeder Pixel in diesem digitalen Bild in den mathematischen Wert übersetzt wird. Bei Schwarz-Weiß-Bildern sind das dann eben der mathematische Wert von dem Schwarz- und von dem Weißwert, und bei Farbbildern der mathematische Wert, der sich aus Gelb, Blau und Rot ergibt. Und da gibt es dann eben unterschiedliche Verfahren, wie dieser Vergleich angestellt werden kann. Das sind sozusagen dann die Sachen, die wir dann, wenn es da Interesse gibt, später nochmal genauer besprechen können. Das ist aber, glaube ich, so nicht so sehr relevant jetzt erstmal für das, was ich erzählen will, wie das genau funktioniert. Wichtig ist, glaube ich, in dem Kontext, dass man unterscheidet, dass es zwei ganz grundsätzlich unterschiedliche Anwendungen von biometrischer Gesichtserkennung gibt. Das eine ist die Verifikation, das andere ist die Identifikation. Die Verifikation ist, was man kennt von mittlerweile fast allen Flughäfen, wenn man bei Grenzkontrollen einreist, dass man seinen Reisepass irgendwie einscannen muss. Entweder man macht selber in diesen vollautomatisierten Anlagen oder man legt es eben bei dem Grenzpolizisten oder der Grenzpolizistin vor, wo dann quasi auf dem Reisepass natürlich das erste Bild ist, und dort ist dann Identität angegeben in dem Reisepass, und das Bild, was dann von mir mit einer Kamera live erstellt wird, wird damit abgeglichen. Das heißt, die Identität, die behauptet wird in dem Reisepass, wird verifiziert oder eben nicht verifiziert. Das ist sozusagen das eine Verfahren, was relativ, also verglichen mit dem anderen, auf das ich dann gleich komme, einfach ist, weil perfekte Bedingungen hergestellt werden. Also man wird dazu angehalten, bei optimierten Lichtverhältnissen ganz gerade in eine Kamera reinzugucken, in einem bestimmten Abstand. Ja, das Foto, mit dem der Abgleich gemacht wird, das ist ja mittlerweile auch sehr normiert, diese Reisepassfotos, diese biometrischen. Das heißt, man hat sozusagen durch das ganze Verfahren optimierte Bedingungen, die dazu führen sollen, dass das möglichst verlässlich funktioniert. Es gibt natürlich da auch keine hundertprozentige Verlässlichkeit, aber das ist verglichen mit dem anderen Verfahren insofern einfacher, eben als die Bedingungen kontrolliert sind. Das andere Verfahren ist Identifikation, also was man zum Beispiel kennt, wenn man jetzt einfach eine Kamera hätte, die jetzt in der Fußgängerzone oder bei einer Demo einfach die sozusagen grundsätzlich alle Menschen aufnimmt, die durch das Bild laufen, die versucht, die Gesichter zu erfassen und zu scannen und dann mit einer Datenbank zum Beispiel abgleicht, also einer polizeilichen Datenbank. Ja. Und dann geht es eben darum, vielleicht gibt es auch wieder unterschiedliche Ansätze, man möchte vielleicht alle Menschen, die durch das Bild laufen, identifizieren, oder man möchte vielleicht hinterher, wenn irgendwie eine Straftat oder so passiert ist, die dann sozusagen als Straftat identifiziert werden soll, eine bestimmte Person in dem Bild zu identifizieren und zu gucken, welche Person ist das, die vielleicht in der Datenbank erfasst ist. Und das ist natürlich komplizierter, weil da einfach die Bedingungen natürlich viel schwieriger sind. Man hat vielleicht schlechte Lichtverhältnisse, man sieht das Gesicht vielleicht nicht ganz, es ist vielleicht nur von schräg von der Seite oder von oben oder wie auch immer. Vielleicht sind die Bilder, die man in den Datenbanken hat, mit denen man abgleichen will, auch nicht so hundertprozentig gut. Also die Bedingungen sind einfach viel schwieriger, und das führt natürlich dann zu, dass da die Fehlerquoten einfach im Durchschnitt, sage ich mal, zumindest viel höher sind als jetzt bei einer Verifikation. Situation. Dann wollte ich vorher noch ganz kurz was sagen, weil man hat es in den, ich sage jetzt mal so, in westlichen Medien wird tendenziell immer der Eindruck erweckt, als wäre jetzt biometrische Gesichtserkennung jetzt im polizeilichen Einsatz oder im staatlichen Einsatz irgendwas, was jetzt vor allem bei autoritären Staaten stattfindet. Also das Standardbeispiel, was man so in den letzten Jahren immer gehört hat, ist dann irgendwie China, wo biometrische Gesichtserkennung ein Teil ist von einem größeren, wird dann zumindest immer so dargestellt, von einem größeren Projekt, eine harmonische Gesellschaft auf technischer Basis oder mittels technischer Kontrollmedien zu erschaffen. Also da gibt es natürlich diese Social Scoring-Geschichte, das ist nochmal was anderes. Und dann aber biometrische Gesichtserkennung, es wird dann auch immer sozusagen als, wenn man darüber redet, kommt relativ schnell immer das Beispiel, so wie es in China stattfindet, dass mag so sein. Das ist aber keineswegs so, dass das jetzt irgendwie ein spezifisches Kriterium von autoritären Staaten, jetzt irgendwie China oder auch Russland ist, sondern tatsächlich ist es so, es gibt eine Statistik von 22, die erhoben hat, dass dass biometrische Gesichtserkennung insgesamt weltweit in 79 Ländern durch staatliche Behörden angewendet wird. Von diesen 79 Ländern sind mehr als 2 Dutzend der westlichen Welt zuzurechnen. Und auch wenn man sich jetzt die Geschichte anguckt von biometrischer Gesichtserkennung, ist es so, dass die ersten Einsätze eigentlich in London oder dann in den USA auch stattgefunden haben. Ich habe hier mal drei sozusagen Städte oder Kontexte aufgelistet, wo das war. Also es ist von daher, finde ich, viel sozusagen besser oder realistischer zu sagen, dass biometrische Gesichtserkennung eigentlich ein globales Phänomen ist, was in allen möglichen Ländern de facto schon zum Einsatz kommt oder vielleicht irgendwie in Vorbereitung ist. Ich glaube, man kann über biometrische Gesichtserkennung nicht reden, wenn man das nicht in einem Kontext versteht der Entwicklung und des sozusagen Siegeszuges, wenn man das mal so sagen will, von Videoüberwachung generell. Und ich denke, man kann das sogar als eine Fortentwicklung von Videoüberwachung verstehen, sowohl in technischer Hinsicht als auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Und vielleicht ganz kurz nur die Geschichte der Videoüberwachung. Also ich bin mir sicher, wenn man jetzt genauer guckt, dann kann man vielleicht noch mal ein früheres Datum finden, wo das irgendwie stattgefunden hat, das erste Mal. Aber ich finde ein sehr spannendes Datum, was man jetzt markieren kann als Anfang der Videoüberwachung, ist 1942, als es nämlich von Nazi-WissenschaftlerInnen bei einem Test der V2-Rakete genutzt wurde. Das ist eine der, glaube ich, möglichen ersten Verwendungen von Videoüberwachung. Polizeilicher Einsatz im engeren Sinne war wahrscheinlich das erste Mal 1969 in London, und seit den 90er Jahren hat eine Digitalisierung stattgefunden, die dazu geführt hat, dass viel mehr ausgetauscht werden kann, viel mehr Daten produziert und gespeichert werden können auch, was natürlich nochmal für eine größere Verbreitung gesorgt hat. Und heute ist es so, dass das in Städten wie London, Moskau, Shanghai quasi eine flächendeckende Videoüberwachung eigentlich stattfindet. Und was man in den letzten Jahren auch dazu gekommen ist, dass bei der Polizei Bodycams eingesetzt werden oder auch Polizeidrohnen oder auch Zugriff auf private Videoüberwachung sozusagen erlaubt ist oder ermöglicht wird, vor allem in den USA, was einfach dazu führt, dass natürlich dieses Repertoire und was an Daten produziert wird, einfach nochmal ein viel größeres Ausmaß bekommt und der Anwendungsbereich von polizeilicher Videoüberwachung sich nochmal viel weiter entwickelt hat. Und ich würde das, wenn man das jetzt auf den Punkt bringen will, was eigentlich der Sinn ist, den man aus staatlicher oder polizeilicher Perspektive mit Videoüberwachung verbindet, finde ich, kann man das ganz gut auf den Begriff technologischen Solutionismus bringen. Das ist ein Begriff, den Jewgeni Morozov geprägt hat, meines Wissens nach. Und der bezeichnet im Endeffekt, dass es den Glauben gibt oder den Versuch auch oder die Praxis auch, gesellschaftliche Probleme mit technischen Mitteln zu lösen. Ja. Und Videoüberwachung ist meiner Meinung, oder nicht nur meiner Meinung nach, das ist, glaube ich, relativ klar in der kritischen Forschung zur Videoüberwachung, dass das eigentlich die Idee ist, man könnte Kriminalitäts- oder Sicherheitsprobleme, wie auch immer die dann definiert werden in der Gesellschaft, mit Videoüberwachung bekämpfen oder lösen. Ja. Das ist so der Glaube dahinter. Jetzt ist es aber so, dass ich bei dieser ganzen Entwicklung, die ich jetzt nachgezeichnet habe, ein Effekt davon ja auch ist, dass unglaublich viele Daten produziert werden. Was im Endeffekt dazu führt, dass Videoüberwachung nicht nur sozusagen als ein Lösungsweg betrachtet wird, sondern zunehmend auch ab einem bestimmten Punkt zumindest als ein eigenes Problem wieder betrachtet wurde, weil nämlich diese ganzen Daten natürlich auch irgendwie ausgewertet werden müssen. Die muss sich ja jemand angucken, die muss ja jemand interpretieren, da muss ja jemand was draus schlussfolgern und irgendwie eine Konsequenz draus ziehen. Ja? Und es gibt verschiedene Schätzungen oder Erhebungen dazu, wie viel Daten eigentlich produziert wurden. Zum Beispiel, man hat geschätzt, dass 2005, also vor einer ganzen Weile, was sicherlich heute viel, viel mehr noch ist, ein mittelgroßes städtisches Videoüberwachungssystem mit 80 Kameras ca. 172 Millionen Bilder pro Tag produziert hat. Also Bild heißt in dem Fall, es ist ein Video, aber ein Video besteht ja auch aus sozusagen einzelnen Bildern, die aneinandergereiht sind in einer schnellen Reihenfolge und sozusagen 172 Millionen Bilder. Und psychologisch ist es aber so, dass ein Mensch in einem sozusagen einem Videoüberwachungskontrollraum eigentlich nur ein bis vier Monitore simultan im Blick behalten kann. Also im Blick behalten, wirklich sozusagen realisieren, was dort passiert. Und deswegen hat man 2008, aus diesem Zeitraum stammt diese Schätzung, dass in einer typischen Situation mit 100 Kameras, deren Bilder in den Überwachungsraum übertragen werden, in dem dann drei Menschen sitzen, eigentlich nur 3% der erzeugten Bilder aktiv wahrgenommen werden können. Das heißt, 97% werden gar nicht richtig wahrgenommen und können gar nicht sozusagen eine Rolle spielen bei der, was man darunter versteht, Kriminalitätsbekämpfung. Und das ist einer der möglichen Gründe vielleicht dafür, dass die Evaluation, zumindest die unabhängigen Evaluationen von Videoüberwachung eigentlich immer sehr dürftige Ergebnisse gezeigt haben die ganze Zeit. Also eigentlich ist es so, dass man jetzt wirklich eine Effektivität von Videoüberwachung bei der Kriminalitätsbekämpfung nur feststellen konnte in ganz, ganz bestimmten Bereichen, als zum Beispiel beim Autodiebstahl, aber auch nur in Parkhäusern oder bei ganz bestimmten, in allen anderen Kriminalitätsformen war das eigentlich nicht wirklich messbar oder es gab vielleicht kurze Effekte, dass das irgendwie verdrängt wurde, aber dann nach einer gewissen Zeit ist es wieder sozusagen an den Ort, von wo es verdrängt wurde, zurückgekommen. Und das kann man jetzt dadurch interpretieren, dass das nicht sozusagen nicht richtig ausgewertet wurde, das ganze Material, ne? Weil der Mensch eben dazu zumindest in der Form, wie das stattgefunden hat, nicht in der Lage ist. Ob das jetzt tatsächlich der Grund dafür ist, das würde ich jetzt bezweifeln, aber das ist ein Grund, der dafür häufig angegeben wurde. Und das hat wiederum dazu geführt zu sagen, was wir jetzt brauchen, ist, wir müssen diese menschlichen Schwächen ersetzen durch eine bessere Technologie. Ja? Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass man biometrische Gesichtserkennung oder auch andere Anwendungen aus dem Informatikbereich, den man Computer Vision nennt, Tabea wird eine andere Anwendung aus dem Kontext dann später noch behandeln, nutzt, um dieses Problem des Information Overload, sagt man dann normalerweise, zu lösen. Also was im Endeffekt passiert ist, dass man wieder technologischen Solutionismus vorfindet, dass man eigentlich ein Problem, was möglicherweise soziale Dimensionen hat und eigentlich ein soziales Problem ist, durch eine vermeintlich bessere Technologie oder einen besseren Einsatz von Technologie lösen wird. Also wieder dieser technologische Solutionismus an der Stelle. Jetzt ist es aber so, dass das gar nicht so toll funktioniert hat, zumindest lange Zeit. Ich komme gleich noch drauf, ob es mittlerweile besser funktioniert. Auf jeden Fall war es so, dass trotz massiver Förderprogramme militärischer oder auch aus der zivilen Sicherheitsforschung biometrische Gesichtserkennung eigentlich nur unter sehr spezifischen, optimierten Laborbedingungen Ergebnisse produziert hat, die als gut oder befriedigend angesehen wurden. Ich sage angesehen, weil das natürlich immer eine Interpretationsfrage ist. Was ist jetzt ein guter Wert? Was ist eine gute oder schlechte Fehlerrate? Ja, da gibt es ja sozusagen kein objektives Kriterium dafür. Das ist immer sozusagen auch Interpretationssache, wann eine Technologie gut funktioniert oder wann sie nicht gut funktioniert. Es war definitiv so, dass es lange Zeit als ungenügend wahrgenommen wurde. Das hat sich aber, diese Wahrnehmung zumindest, hat sich aber seit den frühen 2010er Jahren geändert, und zwar im Zuge des Siegeszuges von Methoden aus dem Bereich des maschinellen Lernens, also aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Seitdem maschinelles Lernen in der biometrischen Gesichtserkennung verstärkt eingesetzt wird, sind bei diesen ganzen standardisierten Tests die Fehlerquoten runtergegangen und die Effektivität hochgegangen. Ich komme aber, wie gesagt, gleich noch drauf, was das wirklich heißt. Nur so am Rande, es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass diese Methoden aus dem Bereich des maschinellen Lernens wirklich neu sind. Die gibt es schon seit den 50er, 60er Jahren teilweise im Prinzip. Die konnten aber nie wirklich in der Praxis umgesetzt werden, weil einfach die ganzen Daten, die für das Trainieren von solchen Systemen notwendig sind, einfach nicht in der vor allem Quantität, aber auch nicht in der Qualität vorhanden waren, was sich einfach dann mit der Entwicklung des Internets geändert hat, vor allem wenn man jetzt biometrische Gesichtserkennungssysteme mit maschinellem Lernen trainieren will, weil natürlich im Internet einfach unglaublich viele Gesichter, Fotos von Gesichtern vorhanden sind, mittlerweile in einer guten Qualität, mit denen man dann diese Systeme quasi automatisiert trainieren kann. Dazu ist gekommen, dass es immer mehr Big-Tech-Unternehmen, also Amazon, Google und so weiter, gibt, die eigene Systeme entwickeln für Online-Anwendungen oder auch für Smartphones. Also zum Beispiel jetzt beim Tagging von Gesichtern in sozialen Medien oder auch beim Entsperren von Smartphones wird eine biometrische Gesichtserkennung verwendet. Und das ist der Vorteil daran sozusagen, in dem Kontext, also Vorteil in Anführungsstrichen, ist natürlich, dass die NutzerInnen dieser Technologie das quasi freiwillig mehr oder weniger das mittrainieren. Ja, in dem Moment, wo man sein Gesicht entsperrt, trainiert man diesen Algorithmus mit. Ja, oder in dem Moment, wo man in sozialen Medien Gesichter auf Fotos markiert von irgendwie Freunden, Bekannten oder so, trainiert man diese Systeme natürlich mit. Und das ist in dem Kontext natürlich erstmal eine zivile Anwendung, aber es ist tatsächlich so, dass genau diese Systeme, die man da trainiert und genau diese biometrischen Gesichtserkennungssysteme dann wiederum auch von der Polizei genutzt werden. Also Amazon ist ein Hauptlieferant von biometrischen Gesichtserkennungsalgorithmen oder Systemen für viele Polizeiinstitutionen in den USA. Genau, also die Trennung zwischen ziviler und militärischer oder polizeilicher Nutzung ist da sehr fließend. Das kurz dazu. Jetzt habe ich die Folie, sehe ich jetzt gerade nicht. Dann muss ich mich erinnern, was ich da drauf geschrieben habe. Genau, ich wollte was erzählen zu tatsächlichen Tests, die stattgefunden haben. Also wie gesagt, unter Laborbedingungen ist das, seit diese maschinellen Lernalgorithmen verwendet werden, sprunghaft angestiegen. Also da gibt es zum Beispiel einen großen standardisierten Test, den die NIST, das ist quasi die US-amerikanische DIN-Behörde, seit 10, 15, 20 Jahren durchführt. Und da kann man quasi sehen, wie die Werte sozusagen kontinuierlich gestiegen sind in den letzten Jahren bei der Effektivität. Aber es gibt einige sozusagen reale oder unter realen Situationen getestete biometrische Gesichtserkennungssysteme, wo eigentlich ganz andere Ergebnisse rausgekommen sind. Also zum Beispiel hat die London Metropolitan Police, ich glaube, circa vor 5 Jahren, ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf, ein System in der Fußgängerzone getestet. Die haben dort mehrere tausend Menschen gescannt an mehreren Tagen. Das System hat, ich weiß jetzt die Zahlen leider nicht ganz aus dem Kopf, aber ich glaube, circa 60 Menschen als verdächtig identifiziert. Also verdächtig im Sinne von, die sind in einer Datenbank schon erfasst, wo StraftäterInnen irgendwie gesucht werden. Dann haben die PolizistInnen, die sozusagen das System betreut, aber glaube ich von diesen 60 gleich 15 aussortiert, weil sie gleich sofort gesehen haben, nee, das ist Quatsch, das ist offensichtlich ein Fehler. Und von diesen 45 oder so, die dann übrig geblieben sind, konnten 20 quasi, also gefasst werden, hat die Polizei geschafft, die sozusagen hinterherzugehen und die zu kontrollieren. Und davon haben sich, glaube ich, 16 oder so als sozusagen echte Treffer rauskristallisiert. So, jetzt kann man sich überlegen, bei mehreren tausend gescannten Gesichtern, wie hoch ist da die Quote und wie hoch ist die Fehlerquote bei im Endeffekt 16 von 60, ist nicht besonders hoch. Die Polizei hat aber trotzdem gesagt, das ist die Fehlerquote ist im Endeffekt winzig. Ja? Das heißt, was ich vorhin gesagt habe, es ist immer Interpretationssache auch, was jetzt irgendwie gut oder schlecht ist oder was winzig ist oder was jetzt irgendwie eine gute Funktionalität ist. Dann gab es einen ganz spannenden Versuch, da hat eine US-amerikanische NGO, ich glaube American Civil Liberties Union oder so, das von Amazon ein Gesichtserkennungssystem verwendet, um einfach mal alle Menschen im US Congress zu scannen und zu gucken, was denn das System ausspuckt. Und da sind, glaube ich, bei 15 oder 16 dieser Members vom US Congress ist rausgekommen, das sind gesuchte Straftäter. Was nicht natürlich, kann vielleicht auch so sein, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das nicht der Fall ist, dass die zumindest jetzt nicht polizeilich gesucht werden. Das heißt, es ist sozusagen auch einfach eine unglaublich hohe Fehlerquote im Endeffekt gewesen. Und dann noch ein Test, von dem ihr wahrscheinlich alle zumindest mal gehört habt, gab es ja 2017 bis 19 war das, glaube ich. Berlin-Südkreuz hat die Bundespolizei auch 3 kommerzielle biometrische Gesichtserkennungssysteme getestet, wo es sehr unterschiedliche Interpretationen auch gab, ob das jetzt eigentlich eine gute Trefferquote war oder eine gute oder eine sozusagen akzeptable Fehlerquote oder nicht, die in dem Bericht von der Bundespolizei steht, irgendwie 80% Trefferquote, was als sehr positiv gewertet wurde und wo die Schlussfolgerung gezogen wurde, die Systeme sind einsatzbereit oder einsatzfähig. Tatsächlich war es aber so, dass eigentlich die einzelnen Systeme jeweils irgendwie nur zwischen, ich glaube, 40% und 60% Trefferquote hatten und durch irgendeine Addition oder irgendeinen Durchschnitt, den man da errechnet hat, kam dann diese 80% raus. Ja. Also wurde sich dann sozusagen, war sehr seltsam, wie dann diese Rechnung zustande gekommen ist. Aber sogar, wenn man jetzt sagen würde, die 80% Trefferquote stimmen, kann man sich ja mal ausrechnen, wenn jeden Tag mehrere tausend Menschen an so einem großen Bahnhof gescannt werden und es gibt eine Fehlerquote von 20%, was das eigentlich bedeutet. Ja, wie viele Menschen dann fälschlicherweise zumindest kontrolliert werden, ja, oder vielleicht noch mehr passiert dann, ja, wenn die Polizei dann irgendwie weitere Schritte aufgrund dieses fälschlichen Verdachts eingeht. Also es ist sehr fragwürdig, ob das tatsächlich so funktioniert, wie es die Laborergebnisse zeigen. Ich rede jetzt schon viel zu lang, deswegen fasse mich jetzt viel kürzer. Nicht nur deswegen, aber auch deswegen gibt es seit langer Zeit natürlich eine massive Kritik an biometrischer Gesichtserkennung. Und was man aber, glaube ich, sagen kann, ist, dass diese Kritik zumindest in das, was, sage ich mal, in der breiteren Öffentlichkeit davon wahrgenommen wurde oder was davon diskutiert wurde, eine Kritik war, die sich vor allem lange Zeit zumindest auf Aspekte von Datenschutz oder mangelnden Datenschutz oder Verletzungen des Rechts auf Privatsphäre konzentriert hat. Vor allem in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland. Das hat sich jetzt aber seit ein paar Jahren geändert und der sozusagen kritische Diskurs hat sich dann ein Stück weit verschoben und hat Aspekte wie Racial Profiling und andere diskriminierende Effekte oder Praktiken, die mit dem Einsatz von biometrischer Gesichtserkennung zusammenhängen, stärker in den Fokus gelegt oder den stärker den Fokus darauf gelegt. Und es ist tatsächlich so, dass schon eigentlich Anfang der 2000er frühe Labortests eigentlich gezeigt haben, dass die Fehlerraten von solchen Systemen bei Gesichtern, die sozusagen als weiblich oder afroamerikanisch oder asiatisch klassifiziert wurden, klassifiziert, komme ich gleich auch noch drauf, ist wichtig, in dem Fall deutlich höher lagen. Und genauso gab es intersektionale Effekte auch in dem Kontext. Und was natürlich dazu kommt, auch noch, dass einfach die Vorgabe von sozusagen der Klassifizierung, die an die Systeme herangetragen wird, natürlich auch eine binäre Geschlechterkategorie reproduziert, weil die natürlich sagen sollen, ist das jetzt eine Frau oder ein Mann? Und es muss eingeordnet werden in eine von diesen beiden Kategorien. Das heißt, solche Sachen werden dadurch natürlich auch reproduziert, ja, dass das einfach technisch vorgegeben ist. Und meiner Meinung nach ist es jetzt durch diese Entwicklung, die wir jetzt im kritischen Diskurs haben, eigentlich mittlerweile so, dass die Kontroverse um biometrische Gesichtserkennung sich zentral um die Frage dreht, ob eigentlich diesem Sicherheitsversprechen, also diesem technologischen Solutionismus, der mit der Technologie verbunden wird von Seiten von Polizei und Staat, oder den Befürchtungen, die sich diversifiziert haben, auch mehr in Richtung Diskriminierung mittlerweile gehen, ob dem der Vorrang eingeräumt werden soll. Ja? Also sozusagen rechtfertigt das angebliche Mehr an Sicherheit den Einsatz dieser Technologie oder rechtfertigen die die kritischen oder die problematischen Aspekte, die mit deren Einsatz zusammenhängen, eher eine Nichtanwendung oder ein Verbot dieser Technologie. Das ist, glaube ich, die zentrale Frage, um die sich im Endeffekt in den Debatten gerade dreht. Und es gibt unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Reaktionen, damit umzugehen. Es gab jetzt in der EU KI-Verordnung, wo es sozusagen mittlerweile eigentlich sozusagen oder im Prozess ist, die in geltendes Recht zu überführen, Ansätze, das zu verbieten. Es ist dann aber im Laufe des Prozesses aufgeweicht worden, sodass eigentlich nur sehr, sehr wenige wirklich strikte Verbote für bestimmte Anwendungen noch übrig geblieben sind und eigentlich alles, was sozusagen an polizeilichem Einsatz, was irgendwie gerechtfertigt werden kann mit irgendwelchen Sicherheitsinteressen, weiterhin erlaubt ist. Also es ist eigentlich ein sehr aufgeweichtes Gesetz im Endeffekt, was die EU da verabschiedet hat oder gerade dabei ist, das zu ratifizieren. Es gibt einzelne Städte in den USA und ich glaube auch der Bundesstaat Kalifornien, der zumindest für erstmal ein Moratorium, also ein Verbot für einen bestimmten Zeitraum, für ein paar Jahre jetzt, verabschiedet hat von biometrischer Gesichtserkennung. Aber ich glaube, dass das sozusagen flächendeckend irgendwie streng reguliert oder sogar verboten wird, den Trend sehe ich gerade nicht. Was definitiv ein Trend ist, ist ein Versuch, Prinzipien zu entwickeln oder mehr in diese Richtung auch da auf diese Karte zu setzen, so eine biometrische Gesichtserkennung irgendwie verantwortungsvoll oder ethisch oder wie man es auch immer nennen will, einzusetzen. Ja? Und da ist dann ein zentraler Ansatz in dem Kontext, repräsentativere oder inklusivere Trainingsdatensätze für diese Algorithmen zu entwickeln, damit eben diese Diskriminierung nicht mehr stattfindet, weil man eigentlich standardmäßig davon ausgeht, dass das zentrale Problem, aus dem diese diskriminierenden Effekte resultieren, ist, dass in den Datensätzen, mit denen die Systeme trainiert werden, gesellschaftliche Diskriminierung eigentlich schon vorhanden ist. Also, dass sich die Vorurteile in diesen Datensätzen repräsentieren und die Systeme das dann quasi lernen. Das heißt, wenn man nicht mehr möchte, dass die Systeme das lernen und diese Effekte reproduzieren, dann muss man die Datensätze ändern und weniger diskriminieren oder inklusiver gestalten. So, das ist zumindest die Theorie. Ja, das ist aber nicht ganz so einfach in der Praxis. Ich habe das auch nochmal hier technologischer Solutionismus genannt, weil das natürlich genau wieder dasselbe ist. Ne? Also man hat irgendwie gesellschaftliches Problem, was auch mit Technik schon zusammenhängt, nämlich dass der Einsatz von solchen Systemen diskriminierende Effekte hat. Und was ist gerade die dominante Lösung dafür? Eine Technik besser zu gestalten oder einen neuen technischen Ansatz irgendwie zu implementieren, der dieses Problem lösen soll. Also genau dieselbe Logik wieder. Die funktioniert leider nicht wirklich gut. Weil das Problem nämlich ist, dass man für diese inklusiveren oder ausgewogeneren Datensätze die Gesichter nämlich erstmal manuell kategorisieren muss. Man muss ja natürlich wissen, wann ist denn so ein Datensatz ausgewogen? Und sozusagen, wenn man jetzt eine bestimmte Vorstellung hat, dass der zum Beispiel eine Diversität in der Gesellschaft oder einen bestimmten Anteil von der Bevölkerung repräsentieren muss, dann muss man das ja sozusagen händisch kontrolliert sozusagen in diese Daten reinkriegen erstmal, muss aussortieren, muss hinzufügen, muss überprüfen, ob das jetzt repräsentativ ist. Und das heißt natürlich, dass man mit bestimmten Kategorien, ob man das jetzt will oder nicht, implizit arbeiten muss, ja, wenn man solche Datensätze bearbeitet. Und das heißt wiederum, dass sich so Kategorien, die gesellschaftlich sozusagen angewendet werden für Geschlecht oder Rasse, auch wieder in diese Bearbeitung, auch wenn sie gut gemeint ist, von diesen Datensätzen wiederum fortsetzt, weil man natürlich sagt, okay, wir müssen jetzt zum Beispiel People of Color mehr repräsentieren, dann heißt das natürlich, dass jetzt irgendjemand da sitzt und Fotos sortiert, ist das jetzt eine Person of Color da drauf oder nicht und das irgendwie entscheiden muss und dann sagt, kommt das Bild jetzt rein in den Datensatz oder nicht oder haben wir jetzt genug Bilder von People of Color da drin zum Beispiel. Ja, also sozusagen man reproduziert automatisch die Kategorien natürlich, die eine Grundlage dafür sind, dass eine Diskriminierung auch stattfindet durch die Anwendung von diesen Systemen. Genau, und im Endeffekt, ich habe das so formuliert jetzt hier, dass sich halt diese sozialen Konstrukte im Endeffekt in technische Artefakte einschreiben und verhärten sich dadurch im Endeffekt und werden vielleicht auch ein Stück weit, das ist auch die Gefahr dabei, unsichtbarer, ne? Als wenn man das jetzt in sozialen Interaktionen oder Praktiken reproduziert. Genau, und es ist aber auch so, sogar wenn wir, und ich komme dann auch gleich zum Schluss, sogar wenn wir davon ausgehen würden, hypothetisch, dass wir Trainingsdatensätze produzieren könnten, die nicht diskriminierend sind und die sozusagen vollkommen irgendwie repräsentativ für bestimmte normative Vorstellungen, die wir haben, machen könnten, dann würden die Systeme, die damit trainiert werden, natürlich immer noch in dieser Gesellschaft eingesetzt werden, in der diese Vorurteile eine Rolle spielen. Und ein Beispiel, was ich ganz gerne immer nenne, um das zu veranschaulichen, ist zum Beispiel, dass die indische Polizei ein biometrisches Gesichtserkennungssystem einsetzen wollte. Und das war aber ein System, ich glaube aus den USA, was dementsprechend mit vorwiegend weißen Gesichtern trainiert wurde. Und um sozusagen diesen Bias, sagt man, da rauszukriegen, haben sie das System retrainiert mit Bildern von Bollywood-SchauspielerInnen. So, jetzt könnte man denken, ist an sich erstmal gut, weil sozusagen dieser weiße Bias da rausgebracht wird. Das Problem ist aber, dass das System im Endeffekt dafür eingesetzt wurde, um muslimische Minderheiten zu kontrollieren. Ja? Also nur weil sozusagen ein Datensatz, worauf ich hinaus will, irgendwie vielleicht nicht mehr vorurteilsbelastet ist, heißt das nicht, dass das System irgendwie automatisch gut ist oder nur noch für sozusagen nicht diskriminierende Zwecke eingesetzt werden kann. Ganz kurzes Fazit. Ich finde, wir sollten in Anbetracht dieser ganzen Ansätze von technologischem Solutionismus und was es da gerade an Debatten für ethische KI gibt oder in dem Fall sozusagen ethische oder vertrauenswürdige Gesichtserkennung, da sollte man sehr skeptisch sein. Tatsächlich ist es sogar so, sehe ich die Gefahr, dass wenn man zu sehr auf diese Ansätze vertraut, dass man die Möglichkeit rechtlicher Regulierung vielleicht aus dem Blick verliert, ja, weil dann der Glaube entstehen könnte, man kann das technisch lösen, man braucht jetzt gar keine Gesetze mehr, die das verbieten. Und im Endeffekt ist es so, denke ich, dass gerade weil auch kein Mehr an Sicherheit gewährleistet werden kann durch den Einsatz von solchen Technologien, dass ich sozusagen auf keinen Fall begründen lässt, dass diskriminierende Effekte in Kauf genommen werden kann. Also da dieses Mehr an Sicherheit nicht vorhanden ist, dürfen wir auch auf keinen Fall einen weniger oder einen Mehr an Diskriminierung in Kauf nehmen dafür. Und meiner Meinung nach ist eigentlich der einzige wirksame Schutz von BürgerInnen ein umfangreiches Verbot oder eine sehr strikte Regulierung von solchen Technologien und gerade nicht die Idee, dass man sowas technisch wieder verbessern kann. Ja.
Vielen Dank, Jens. Dann Tabea. Tabea wird, und das knüpft, finde ich, nochmal ganz gut an das an, was Jens erzählt hat, denke ich, auch ein bisschen weiter ausholen und sozusagen nicht nur über die vermeintlich intelligente Videoüberwachung sprechen, sondern das Ganze auch noch in einem weiteren Kontext und eben auch schon der älteren Historie von polizeilicher Videoüberwachung in Hamburg behandeln, weil das eben sozusagen nichts ist, was in Hamburg mit smarter oder intelligenter Videoüberwachung begonnen hat, sondern eine deutlich längere Geschichte hat.
Der Titel von unserem Text ist Verdrängung mit allen Mitteln, KI-gestützte Videoüberwachung im Hansaplatz in Hamburg. Zuerst einmal hier ein ganz großes Luftbild von Hamburg. Also ihr seht, in der Mitte ist so ein bisschen der Innenstadtring, wenn ihr das so grob seht. Eben da die Alster, die Elbe, da unten sind die Landungsbrücken. Da oben, wo dieser riesige Knotenpunkt von ganz vielen Bahnlinien ist, ist der Hauptbahnhof. Und eben östlich davon ist eben der Hansaplatz. Der Hansaplatz ist an einer einfach sehr, also so einer bisschen spezielleren Umgebung, weil eben direkt in unmittelbarer Nähe ist eben dort der Hauptbahnhof. Nördlich davon ist zum Beispiel die Lange Reihe. Das ist so ein bisschen so als gutbürgerlicher Queer-Kiez ist der bekannt. Auch sehr stark geprägt von der schwulen Szene. Dann ist hier unten der Steindamm. Das ist eher so migrantisch, postmigrantisches Milieu. Viele Lebensmittelläden, Restaurants. Und da unten, unterhalb vom Hauptbahnhof, gibt es noch den sogenannten, also der Drop-In. Das ist ein Konsumraum, wo viele Menschen, die eben dort regelmäßig Drogen konsumieren, sich auch aufhalten auf dem Vorplatz. Und grundsätzlich ist das Viertel sehr stark von Hotels geprägt, auch super stark von Tourismus. Es ist auch schon wirklich mitten in der Gentrifizierung. Also es gibt eigentlich schon seit ja mindestens 10, 15 Jahren, 20 wahrscheinlich eher, da sehr starke Gentrifizierungswellen, eben insbesondere, weil es halt so stark touristisch frequentiert ist. In der Mitte ist dieser riesige Brunnen, dann gibt es eben am Rand Restaurants. Es gibt auch neuerdings Sanitäranlagen, also der Hansaplatz wird regelmäßig auch umgestaltet mit verschiedener Hintergrundlogik. Genau, und hier sieht man eben diese Kameras, die sind praktisch an den vier Ecken vom Hansaplatz angebracht und zeigen hauptsächlich in den Platz rein, aber eben zu großen Teilen auch in die Straßen. Also ihr seht hier, wie viereckig der Platz ist und an jeder Ecke ist sozusagen einmal dieser Kameraturm und genau, entsprechend weiträumig ist so das Gebiet an diesem Platz. Genau, und kurz zum Thema Hansaplatz allgemein, also alles, was so pink markiert ist, sind Sachen, wo man nochmal explizit länger drüber reden könnte. Also wenn ihr dazu nochmal irgendwie speziell Fragen habt, könnte man da nochmal was zu sagen. Der Hansaplatz ist nämlich seit 1995 eine sogenannte polizeiliche Sonderrechtszone. Das sind genau Gegenden, die gibt es eigentlich in jeder Großstadt. Es gibt, heute heißen die gefährliche Orte, die hießen lange Gefahrengebiete. Genau, das sind praktisch Regionen, wo eben insbesondere Personenkontrollen, also das ist ein Beispiel, sehr normalisiert sind. Diese Personenkontrollen sind insofern speziell, weil die eben nicht anhand von einem speziellen Tatverdacht vollzogen werden. Und generell ist in diesen polizeilichen Sonderrechtszonen hat die Polizei vermehrte Befugnisse, was eben auch dazu führt, dass sie sehr unterschiedliche Anlässe beziehungsweise auch keine Anlässe eben nehmen kann, um Menschen zu kontrollieren, was eben gerade an diesen Orten sehr viel auch zu eben zum Beispiel Racist Profiling führt. Und zurzeit ist eben der Hauptbahnhof Gegenstand von ziemlich großräumigen Entwicklungen. Es gibt dort seit Oktober 23 ein Waffenverbot und seit dieses Jahr im April ein Alkoholverbot. Und das wird von sogenannten Quattro-Streifen durchgesetzt, die an sich eigentlich schon auch ein super spannendes Thema sind, weil dort eben vier verschiedene Sicherheitsinstitutionen eigentlich zusammenarbeiten, nämlich die Hamburger Polizei, die Bundespolizei, die Sicherheit der Deutschen Bahn und die Hamburger Hochbahnwache. Eigentlich vier Institutionen, die sehr unterschiedliche Kapazitäten haben, aber in dem Fall super eng zusammenarbeiten. Und mittlerweile gibt es sogar sehr offensichtliche Interviews, wo ganz klar gesagt wird, naja, wenn die einen das nicht dürfen, dann machen das die anderen. Also irgendwie nicht wirklich klar geklärt und auch keine klaren Kapazitätsgrenzen an der Stelle. Und was eben auch seit so 6 bis 12 Monaten vermehrt so beobachtet wird, insbesondere von den auch Obdachlosenmagazinen vor Ort, aber auch einfach, genau, da gibt es relativ viele Artikel drüber, dass eben obdachlose Menschen vermehrt verdrängt werden, also einfach durch Platzverweise, durch einfach generelles Anhalten, Kontrollieren, insbesondere auf der Mönckebergstraße. Die geht so zur anderen Seite vom Hauptbahnhof sozusagen weg, das habe ich eben nicht gezeigt. Und veranstaltungsbezogen setzt diese Verdrängung natürlich nochmal stärker ein, also insbesondere bei der EM jetzt zum Beispiel, aber auch bei so Besuchen von Prinz Charles zum Beispiel, der war vor ein paar Monaten da, ist das nochmal stärker. Und es gibt zum Beispiel auch im HVV gibt es jetzt so Durchsagen, wo wirklich explizit davon abgehalten wird, auch Menschen, die nach Geld fragen, Geld zu geben zum Beispiel. Das habe ich hier am Berliner Hauptbahnhof auch direkt gehört, als ich ankam. Genau, insofern da auf jeden Fall ähnlich. Genau, die Effekte von diesen repressiven Maßnahmen, die eben stark von der Polizei ausgehen, sind einerseits, dass die Deliktzahlen eben extrem steigen. Also die PKS aus dem 2023 ist jetzt im Februar veröffentlicht worden. Da wurde der Hauptbahnhof eben insbesondere erwähnt, weil nämlich die Polizierung um den Hauptbahnhof und in St. Georg generell dazu führen, dass es einen sehr starken Anstieg von diesen Delikten gibt, was eben sehr augenscheinlich daran liegt, dass eben sehr viel kontrolliert wird, weil es eben diese verstärkte Polizeipräsenz gibt. Und das liegt eben insbesondere im Bereich der sogenannten Kontrolldelikte. In der PKS werden unter Kontrolldelikten Ladendiebstahl, Hausfriedensbruch, Beförderungserschleichung und Rauschgiftkriminalität verstanden. Kontrolldelikte sind Delikte, die nur entstehen, weil sozusagen die Polizei kontrolliert. Ehrlich gesagt ist mir bei Ladendiebstahl nicht ganz klar, wie das funktioniert. Bei Hausfriedensbruch, Beförderungserschleichung und Rauschgiftkriminalität kann man sich das vorstellen, dass eben, dass eben Rauschgift gefunden wird oder Leute eben sich ohne Fahrschein aufhalten. Bei Hausfriedensbruch, das ist insofern auch ein Politikum, weil zum Beispiel 2019 tatsächlich obdachlose Menschen im Bahnhof eben teilweise angeklagt wurden von der Deutschen Bahn, weil sie dort geschlafen haben und dort halt praktisch Hausverbot hatten. Das heißt, diese Hausfriedensbruch-Geschichte, da steckt halt auch ganz viel von eben Polizierung am Hauptbahnhof und eben damit auch einhergehende Verdrängung drin. Aber da müsste man, wie gesagt, da kann man auch nochmal lang drüber reden. Generell führt es eben dazu, dass insbesondere Obdachlose und teilweise auch suchtbelastete Menschen, eben die am Hauptbahnhof ihren Lebensunterhalt bestreiten, dort teilweise auch leben, eben sehr stark mit Delikten überzogen werden und eben ihre Situation auch so verschlimmert wird. und dass eben zahlreiche Menschen, die betroffen sind, auch von diesen Personenkontrollen, auch aufenthaltsrechtlich kontrolliert werden. Das ist halt genau ein Punkt, den wir in unserem Text auch noch ein bisschen größer machen. Das betrifft insbesondere BTM-Delikte, dass Leute dann so auf den Verdacht von, dass sie dealen, kontrolliert werden und dann aber eben der Aufenthalt kontrolliert wird. Das wird ganz besonders deutlich. Ich habe hier mal ein Beispiel, also es nimmt sehr viele Formen an, wie das gemacht wird, aber hier ist, sage ich mal, ein sehr konkretes Beispiel, wo, das ist ein Artikel aus der Hinz und Kunst, das ist ein Obdachlosenmagazin in Hamburg, und hier geht es um europäische DrittstaatlerInnen, sogenannte. Ende März hat zudem erstmals die Ausländerbehörde gemeinsam mit der Polizei gezielt Obdachlose aus dem EU-Ausland kontrolliert. Das heißt, es gibt hier eine ganz klare Verklammerung von der Polizei und die Ausländerbehörde, die schon sozusagen dabei ist, um zu schauen, haben die eigentlich Aufenthalt hier? Und das ist halt eine super problematische Verklammerung. Das ist insofern auch super zynisch, aber wie gesagt, da könnte man auch noch mal länger drüber reden, weil das auch einfach aus politischen Konsequenzen erwächst, dass Menschen, die zum Beispiel aus Bulgarien oder Polen oder so hier in Deutschland sind, eben erst nach 5 Jahren Aufenthalt zum Beispiel Zugang zu Sozialleistungen bekommen. Das heißt, es gibt halt keinen Zugang zu Ressourcen. Aber wie gesagt, ist ein eigenes Thema. Worauf ich nochmal hinweisen wollte, ist, dass diese Prekarisierung auf so Aufenthaltsebene zum Beispiel auch bei dealenden Menschen oder auch bei sexarbeitenden Menschen eine riesige Rolle spielt, weil ganz oft Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, halt keinen Zugang zum legalen Arbeitsmarkt haben. Und deswegen Leute, die als Dealer bezichtigt werden, praktisch auch aus diesem Grund direkt aufenthaltspolitisch kontrolliert werden. Und das kommt eben insbesondere um den Hauptbahnhof, aber auch in St. Georg vermehrt vor. Da gibt es generell, ist da Sexarbeit relativ verbreitet, aber auch genauso illegalisiertes Gewerbe wie Dealen zum Beispiel. Kurz zu dieser Verklammerung zwischen Migration und Personenkontrollen beziehungsweise Polizierung und auch Migrationsrepression im weitesten Sinne. Diese polizeipolitischen Maßnahmen werden flankiert, in Anführungsstrichen, von der Sozialbehörde, die hier schreibt, so flankieren wir die Einrichtung der Alkoholverbotszone durch den Start verschiedener Maßnahmen. Da gibt es den sogenannten Social Hub, der praktisch versucht, 3 soziale Anlaufpunkte, nämlich den Drop-In, eine Tagesaufnahmestelle und die Bahnhofsmission praktisch zu mehr Zusammenarbeit anzuregen. Und dann gibt es die Sozialraumläufer. Das ist so eine Mischung aus Security und ich weiß nicht, aus was noch, vielleicht irgendwie, also es ist als nette Security gemeint, die praktisch Menschen anspricht, wo denn die Beratungsstellen sind, wo sie hingehen sollen. Können wir, wie gesagt, im Nachhinein nochmal drüber diskutieren. Es wird hier so ein bisschen als Ergänzung dargestellt. Man könnte auch argumentieren, das ist widersprüchlich. Man könnte auch argumentieren, es kommt aus einem sehr ähnlichen Kontrollbedürfnis heraus. Aber das, da kann ich leider jetzt auch nicht zu lange drauf eingehen. Aber diese Entwicklungen passieren parallel. Die historischen Fluchtpunkte vielleicht noch ganz schnell, bevor wir jetzt auch dann zu dem Technikpunkt kommen. Ist das eben in den 1990er Jahren, es da eine super ähnliche Debatte gab, auch in St. Georg generell. Dort wurde nämlich wurde das Landesprogramm Drogen vorgestellt. In die Zeit fällt halt auch die ganze Phase dieser akzeptierenden Drogenberatung, falls euch das was sagt. Da geht es auch viel um diese Entkriminalisierung von Konsumierenden, gerade bei verschiedenen Substanzen. Das hat aber auch leider zu einer sehr starken Kriminalisierung von dealenden Personen geführt. Und durch dann das Inkrafttreten des neuen Polizeigesetzes 91 wurde diese vorbeugende Verbrechensbekämpfung auch so legalistisch verankert. Und dann wurde im selben Jahr diese vom LKA die Koordinierungsstelle zur Bekämpfung der offenen Drogenszene, sogenannte CORA, gegründet. Und die Mittel, die diese Stelle eben eingesetzt hat, waren unter anderem Präsenzeinsätze, Razzien, Observationen, Platzverweise in Gewahrsamnahmen und offensive überraschende Personenkontrollen, um die sogenannte offene Drogenszene in St. Georg zu beseitigen, was halt auf jeden Fall schon mal eine super entmenschlichende Rhetorik ist, aber auch zusätzlich hier auch nochmal diese rassistische Komponente, dass da ganz klar auch eine Fokussierung auf schwarze Menschen, auf türkisch und kurdisch gelesene Menschen stattgefunden hat. Und das ist einfach ein bisschen absurde Parallele, finde ich, die also zu heute. Dann 1995 ist eben dann auch das Gefahrengebiet am Hansaplatz eingeführt worden, die Reeperbahn folgte dann 6 Jahre später und 2001 kam es eben auch zum Hamburger Polizeiskandal, ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt, aber da geht es einfach um sehr massive Misshandlungen durch die Polizei, wo insbesondere die CORA eben wirklich fundamental daran beteiligt war. Und also als ich das erste Mal so gelesen hatte in der Art und Weise, habe ich, ja, ich finde es einfach sehr erschreckend, dann doch, wie parallel gerade auch die polizeilichen Mittel, die da angewendet werden, zur heutigen Polizierung halt sind. Genau, deswegen wollte ich da nochmal kurz ein Schlaglicht drauf werfen und habe hier nochmal ein kurzes Zitat aus dem Text eingebaut, weil wir es da schon so ganz gut formuliert hatten. Hieran zeigt sich, dass die Bekämpfung des offenen Drogenkonsums mit rassistischer Diskriminierung einherging und aus polizeilicher Sicht gleichzeitig migrationspolitische Kontrollen des Aufenthaltsstatus ermöglichte. Weil heute die skizzierten polizeilichen Praktiken in St. Georg und St. Pauli, auch ein großes Thema wegen Gefahrengebiet oder gefährlicher Ort heute, weiterhin an der Tagesordnung stehen, sind das Polizieren von Drogenhandel und rassistische Abschiebepolitik eng miteinander verwoben. Das ist, sage ich mal, so ein Argument, was in dem Text dann auch nochmal machen. Genau, jetzt aber zum eigentlichen Schwerpunkt auch von dem Heft. Videoüberwachung, VÜ am Hansaplatz. Es gibt da insofern Überschneidungen zu diesen Gefahrengebieten, weil die VÜ eben nur an Orten gerechtfertigt ist, wo sozusagen aus lagestrategischen Gründen mit vermehrten Straftaten zu rechnen ist. Diese Formulierung habe ich aus einem journalistischen Artikel, also jetzt leider nicht direkt aus dem Polizeigesetz, aber das bringt es nochmal ganz gut auf den Punkt. Die Polizei darf zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten öffentlich zugängliche Straßen, Wege und Plätze mittels Bildübertragung offen beobachten und Bildaufzeichnungen von Personen verarbeiten, soweit an diesen Orten wiederholt Straftaten der Straßenkriminalität begangen worden sind und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort auch künftig mit der Begehung derartiger Straftaten zu rechnen ist. Das heißt, das ist eigentlich, sag ich mal so, ja, der gefährliche Ort in a nutshell. Also man geht irgendwie davon aus, dann poliziert man das weiter und dann wird das natürlich auch krimineller und das ist, da kommen wir auch später nochmal zu. Aber das ist, deswegen kann man Videoüberwachung auch eigentlich eben nicht überall machen. Also deswegen war ich auch gerade fasziniert, als du meinst mit, es gibt Städte, die sind so, da ist das ganz flächendeckend. Genau, das braucht sozusagen hier noch diese Rechtfertigung, aber wenn man sieht, was am Hauptbahnhof, wie gesagt, gerade durch diese starke Polizierung passiert, ist es auch nicht mehr so schwierig, das so herzustellen als so ein, genau, als so ein Ort. Aber da kommen wir später vielleicht nochmal mehr zu. Am Hansaplatz gab es schon mal Videoüberwachung von 2007 bis 2009. Die Begründung damals war hohe Kriminalitätsbelastung und eine Vielzahl von Beschwerden über die Gesamtsituation. Das war so ein bisschen diese Logik von, okay, wir beobachten die Menschen und deswegen werden die Delikte weniger, was nicht geklappt hat, was auch eigentlich aus der Literatur bekannt ist, dass das meistens nicht klappt. Dann gab es 2019 praktisch wieder Videoüberwachung, die wurde wieder eingeführt. Auch damals wurde es wieder begründet mit hohes Kriminalitätsaufkommen, allgemeines Unsicherheitsgefühl. Was da aber dazu kam, was eben interessant ist, ist Delikte aufzuklären. Das heißt also, ne, es werden Delikte begangen und im Nachhinein haben wir dann dazu Videomaterial, was wir auswerten können, um diese Delikte besser aufzuklären. Also es geht nicht nur um dieses Kameras schauen drauf und deswegen wird das automatisch weniger. Und die KI wurde dann im Juli letztes Jahr eingeführt und ging erstmal in eine dreimonatige Testphase, die von der Polizei auch tatsächlich gar nicht so lautstark, aber auf jeden Fall grundsätzlich als Erfolg eben auch festgestellt wurde. Es gibt so ein Bündnis Hansaplatz, das ist eine zivilgesellschaftliche Gruppe, die diese Evaluation durch so kleine Anfragen auch nochmal ein bisschen besser nachvollzogen haben. Die werde ich euch aber später vorstellen, wenn ich die KI erklärt habe, weil sonst checkt man das nicht ganz, wie die das evaluieren. Genau, und durch diese Evaluation, die jetzt total erfolgreich war nach der Polizei, folgt jetzt eben ein zweijähriges Anschlussprojekt und eine räumliche Ausweitung auf den Hachmannplatz und den Heidi-Kabel-Platz. Und was man hier eben auch schon sieht, und das ist die ganze Zeit auch implizit, wie ich darüber spreche, dass eben diese sicherheitspolitischen Diskurse von Hansaplatz, Hauptbahnhof verklammern sich halt extrem. Obwohl das eigentlich, es ist ja nicht derselbe Ort, es sind auch eigentlich sehr unterschiedliche Orte, aber genau, es wird in dem Fall sicherheitspolitisch total verbunden. Und für euch nochmal, die nicht aus Hamburg kommen, der obere Kreis, der jetzt neu dazugekommen ist, ist der Heidi-Kabel-Platz und der untere Kreis ist der Hachmann-Platz. Also am Hachmann-Platz ist auch direkt die Polizeidirektion tatsächlich, dieses blaue P, wie ich auch noch gesehen habe. Genau, insofern sieht man hier eben diese langsame Ausweitung und genau, ja, vielleicht erstmal soweit. Die KI wurde tatsächlich eingeführt und das passt eben total gut auch zu dem, was du eben gesagt hast. Es gibt eben große Datenmengen und eigentlich fragt man sich, hey, was machen die eigentlich damit? Also setzen die dann eine Person davor und dann haben sie da irgendwie, ich meine, wenn man das gesehen hat, das sind ja mindestens 5 Kameras an so einem Turm und dann hast du vielleicht 20 und wenn da eine Person davor sitzt, ja, was macht die dann da eigentlich? Genau, und deswegen ist jetzt praktisch auch diese neue Begründung, eben das Videomaterial besser auswerten, aber nicht nur im Nachhinein, sondern eben auch präventiv. Was ich auch interessant finde, weil ja diese ganze präventive Geschichte auch schon älter ist, aber jetzt sozusagen erst nochmal relevant wird, eben auch durch diese technischen Möglichkeiten der Datenauswertung. Es geht also darum, potenziell polizeilich relevante Situationen frühzeitig zu erkennen und vorzeitig zu intervenieren. Also man hat so diese Vorstellung von der eskalierenden Situation, die dann rechtzeitig polizeilich unterbrochen wird, damit es dann nicht zu schwererer Gewalt kommt. Genau, und diese Begründung, also wir fanden das ganz spannend, während wir recherchiert haben, dass die dann doch sich so sehr wandeln und sehr uneindeutig sind und sich eben von dieser Senkung der Delikte über dann höhere Aufklärungsraten zu effizienterer Videodatenauswertung und auch frühzeitlicher polizeilicher Intervention so verändert haben. Und da diese Begründung, warum man das eigentlich einsetzt, sich auch mit der Technik verändern. genau, aber da auch so eine gewisse Entwicklung durchmachen. Genau, kurzes Schlaglicht auch auf wissenschaftliche Kritik, die oft auch an dieser Integration von KI kommt, ist, dass gerade eben verdächtiges Verhalten nicht objektiv festgestellt werden kann. Wie normales Verhalten auch, es ist eben person- und kontextabhängig, deswegen ist halt nicht ein Verhalten an sich verdächtig. Dann eben die auch schon von dir erwähnte Kritik einerseits, dass die Intention von der Person, die es programmiert, sich eben in den Code einschreibt, aber gleichzeitig auch die Daten, also mit der Code dann lernt, eben auch anfällig sind für Diskriminierungstendenzen. Das ist nur so ein kleines Schlaglicht von so wissenschaftlicher Kritik, was in unserem Text noch eine Rolle spielt, was ich auch an Betracht von diesen Quattro-Einheiten interessant fand. Die massenhafte automatisierte Auswertung und Speicherung von Überwachungsdaten werfen zunächst Fragen des Datenschutzes und der Privatsphäre auf. Zusätzlich zu den potenziellen Bedrohungen für die Privatsphäre des Einzelnen stellt die missbräuchliche Verwendung oder der Missbrauch privater Daten ein Risiko für die Gemeinschaft dar, da sie unter dem Einfluss von Dritten geraten, seien es Behörden oder private Unternehmen. Also, wie gesagt, wenn man diese Quattro-Einheiten im Kopf hat und ja, das eigentlich nur die Polizei erheben darf und man sich fragt, naja, sind diese Daten in der Art und Weise eigentlich sicher? Das ist noch so eine Frage. Genau, jetzt zu der Funktionsweise der KI-gestützten Videoüberwachung. Es ist so, dass das Videomaterial sozusagen durch die KI werden die Personen, die auf dem Videomaterial sichtbar sind, skelettiert. Das heißt, also die Menschen werden reduziert auf bestimmte Körperachsen. Also ihr seht das in dem Bild, ne? Es gibt dann praktisch so Achsen an den Seiten vom Torso, Achsen an den Beinen, an den Armen und am Kopf. Und die KI bestimmt dann bestimmte Schlüsselpunkte der digitalen Skelette. Also hier eigentlich relativ gleich mit Gelenken, würde ich sagen, also im jetzt echten Körper. Und zerlegt anhand von derer das Skelett und beobachtet die Bewegung der einzelnen Körperteile dann über Zeit. Und dann vergleicht die KI praktisch einzelne Posen mit den Trainingsdaten und ordnet dann diese Posen von den Körperteilen bestimmten Aktivitäten zu. Und die Aktivitäten, die praktisch in der Tendenz als verdächtig gelabelt werden, sind zum Beispiel Fallen, Treten, Schlagen, Schubsen und Liegen. Und wenn praktisch die KI diese Arten von Aktivitäten detektiert, dann wird ein Alarm ausgelöst an die Person, die dann vor dieser Videowand sitzt. Und dann hat die Person praktisch die Gelegenheit, sich genau diese Situation, die diesen Auslöser jetzt, also diesen Alarm ausgelöst hat, anzuschauen und zu gucken, ist das jetzt wirklich was oder nicht. Das heißt, er wird sozusagen auf die Situation aufmerksam gemacht und interpretiert die dann nochmal. Die KI funktioniert also als Selektionsinstrument. Und genau, der Trainingsdatensatz, mit dem praktisch dieses verdächtig und nicht verdächtig abgeglichen wird, stammt von einem Pilotprojekt eben aus Mannheim. Dort hat man diese KI zuallererst getestet und in Hamburg hat man dieselbe KI und daher auch denselben Trainingsdatensatz. Und das ist jetzt noch ein bisschen, ich finde es ehrlich gesagt, also es ist ein bisschen weird, wie dieser Trainingsdatensatz zustande gekommen ist. Das sind nämlich Videoaufnahmen von Polizisten, die gefährliche Situationen nachstellen. Das heißt, es gab vorher so eine Art Befragung, ja okay, was sind eigentlich gefährliche Situationen? Ja okay, das sind solche und solche Situationen. Und naja, dann spielen wir die jetzt einfach nach und dann haben wir ja unseren Datensatz so ungefähr. Das heißt, hier sieht man ganz klar, und es gibt dazu, wenn euch das interessiert, da gibt es wirklich ein sehr interessantes, auch selbstkritisches Paper vom Fraunhofer-Institut, die haben das selber evaluiert. Und es gibt aber hier natürlich eine ganz klare Diskrepanz aus eben vorgestellter und reeller Gefahr. Also ist das überhaupt kongruent, wie sich Polizisten jetzt gefährliche Situationen vorstellen? Genau, aber das kurz zum Trainingsdatensatz. Das wird praktisch mit diesem Trainingsdatensatz eben abgeglichen. Zur Evaluation der KI in Hamburg ist es so, dass in 11 Fällen wurden Hinweise von der KI generiert, die als polizeilich relevante Situationen eingestuft wurden. Über einen Zeitraum von 3 Monaten sprechen wir jetzt. Und in einem der detektierten Fälle wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Und mindestens eine polizeilich relevante Situation, eine Schlägerei, wurde nicht detektiert. So, und die Polizei macht daraus jetzt sozusagen, es gab insgesamt 12 Fälle. 11 hat die KI ja sozusagen erwischt. Und die waren auch polizeilich relevant. Und deswegen haben wir eine 92-prozentige Trefferquote. Das ist insofern, also es wurde dann auch noch nachgefragt, was waren das eigentlich für Fälle? Die kann ich euch später nochmal kurz zeigen. Was ich kurz sagen kann, ist auf jeden Fall, dass so, ich glaube, 6 oder 7 von diesen 11 Fällen Menschen sind, die liegen. Also es ist einfach, allein das ist eben ja schon als verdächtiges Verhalten klassifiziert. Und insofern ist diese Trefferquote einfach wirklich nicht repräsentativ. Und die zweite Kritik, die geäußert wurde, ist eben, dass die KI durchschnittlich innerhalb der Pilotphase durchschnittlich einmal stündlich einen Hinweis ausgelöst hat. Das heißt, wo sind diese ganzen Daten hin im Verhältnis sozusagen, wie die KI ausgelöst hat? Was wir also daraus schon rekonstruieren können, ist, dass es eben zahlreiche falsch positive Hinweise gab. Und das wird daran eben sehr stark kritisiert. Wie gesagt, wenn euch diese 11 Fälle, ich habe noch so eine Tabelle dabei, wo das ganz klar wird, was das für Situationen waren. Aber jetzt zum Fazit, das wird jetzt vielleicht ein bisschen drastischer Übergang nochmal zurück, auch zu dieser Verdrängungsdynamik, die ich vorher vorgestellt habe. Unsere Beobachtung oder unsere Einordnung der Situation ist eben schon, dass die KI sich super stark verklammert mit eben schon vorhandenen Kontrollmechanismen. A ist das Gefahrengebiet, was eben schon existiert, legitimiert ja den Einsatz der VÜ. Also ohne das Gefahrengebiet würde es die VÜ wahrscheinlich so auch nicht geben. Dann sehen wir eben eine ganz klare Polizierung von Menschen ohne Wohnung, aber eben auch mit Suchtbelastungen. Und dass es da ganz klar darum geht, okay, es sollen eben Menschen auch mit Repressionen überzogen werden und eben auch so räumlich vertrieben werden. Diese Thematik mit der Verklammerung von, dass Drogendelikte sich auch mit Aufenthaltspolizierung verklammern, haben wir auch nochmal eingeordnet in so eine größere Debatte auch eben um die Verlängerung von europäischen Außengrenzen. Also da wird argumentiert, dass man sagt, das, was normalerweise an europäischen Außengrenzen passiert, nämlich zu sagen, darfst du hier sein oder nicht oder hast du ein Recht, irgendwie hier einzureisen oder nicht und dich eben hier aufzuhalten, wird eben in die Innenstädte verlagert. Also Leute werden aufenthaltspolitisch kontrolliert, um dann zu gucken, ist es irgendwie innerhalb unserer Kapazitäten auch eben abzuschieben oder genau da sozusagen auch diese Grenzen durchzusetzen, aber eben im Inneren von der Stadt. Grundsätzlich sehen wir das auf jeden Fall auch Teil von der voranschreitenden Gentrifizierung, weil es eben auch natürlich darum geht, diese Gegend schicker zu machen, dass da natürlich auch andere Menschen hinziehen. Und was eben jetzt auch nochmal spannend ist zum Thema Solutionismus, dass wir da auf jeden Fall auch eine Technologisierung eben von dieser Repression sehen. Das heißt, es wird eigentlich über die raumpolitischen und die ordnungspolitische Einbettung gar nicht mehr gesprochen. Also warum eigentlich an diesem Ort, warum eigentlich in diesem Viertel? Sondern es wird gesagt, das ist doch eigentlich voll die gute, neutrale Technologie und das ist ja voll objektiv und sachlich und die ganzen politischen Maßnahmen, die daraus entstehen, die polizeilichen Maßnahmen, die daraus entstehen, werden so halt unsichtbar gemacht und diese Einbettung auch ausgeblendet. Und was eben oft erwähnt wird, ist eben auch diese Gefahr des Function Creeps. Das ist ja ist einfach immer so ein bisschen die Gefahr, also Function Creep bedeutet, etwas wird für eine bestimmte Funktion geschrieben und dann schleicht sich aber eine andere Funktion später praktisch mit ein. Das heißt, hier wäre es zum Beispiel wie das zum Beispiel passieren könnte, ist, dass jetzt eben KI-gestützte Videoüberwachung am Hansaplatz erstmal etabliert ist und mit dieser Art von, sag ich mal, angeblich personenbezogene Daten sensiblen Auswertung, weil es ja keine Gesichter sozusagen analysiert, dass es so jetzt erstmal umgesetzt wurde, aber falls es sich weiterentwickelt und dieses Videomaterial vielleicht anders durch eine andere KI ausgewertet wird, das eben nicht erneut debattiert wird, weil das wird ja schon gemacht. Also da ist so ein bisschen diese Sorge vor, okay, ja, was schreibt sich da vielleicht noch alles rein, ohne eben nochmal debattiert zu werden. Und dann nochmal kurz zu eben abschließenden Gedanken. Was ich besonders eindrücklich fand, war eben nochmal, dass die Polizei ihre Handlungsmacht gerade durch diese Sonderrechtszone eben total nutzt und diesen anlasslosen Interventionsraum eben bespielt und diese Kontrolldelikte aufdeckt und dann eben auch ihre eigene Intervention wieder rechtfertigt. Also das ist eben dieser klassische Kreislauf. Und genau, was ich eben nochmal interessant fand, das habe ich aber vorhin schon gesagt, deswegen muss ich es jetzt eigentlich nicht wiederholen, dieses Zusammenspiel eben aus sozialpolitischen und polizeipolitischen Maßnahmen. Genau, aber das wäre es jetzt erstmal von mir.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr intelligente Videoüberwachung bei der Polizei. Der Mitschnitt eines Vortrags von Jens Helterlein und Tabea Luis auf Einladung des Instituts für Bürgerrechte und öffentliche Sicherheit e.V., dem Herausgeber der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei, Zilib, am 19. Juni 2024 in Berlin.